Die Totenärztin, Schattenwalzer, Band 4 von René Anur. Erstes Kapitel, Der lebende Tote. Wien, 1909. Fanny starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an, wie er auf dem Stuhl ihres Vaters thronte, mit übereinander geschlagenen Beinen und einem Grinsen im Gesicht. Ein säuberlicher Anzug aus Fannys Albträumen. Mechanisch klingende Musik drang aus einem Apparat, den er neben sich aufgestellt hatte. Wiener Blut, das Lied, das gespielt hatte, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Eben hatte sie sich noch auf der Straße von ihrem Verlobten Max verabredet, nur um ihn hier in ihrem Zuhause vorzufinden. Er, das war Graf Magnus von Weidring, das größte kriminelle Genie von Wien, der Fanny schon einmal gezwungen hatte, seine ermordeten Handlanger zu obduzieren. »Ich wusste, sie würden mich vermissen«, erklärte er. »Ach, du Heilige«, flüsterte sie. Ihr kamen so viele Fragen in den Sinn, dass sie einen Moment brauchte, um sich zu sammeln. »Verschwinden Sie«, zischte sie, »sofort«. Weidrings Blick ruhte auf ihr. »Was denn? Keine Freuden drehen?« Sein Grinsen wurde eine Spur breiter. »Kein Kuss?« »Freudentränen vergieße ich erst bei Ihrem Begräbnis.« »Wie? Wie zum Teufel haben Sie das überlebt?« »Oh«, Weidring lehnte sich entspannt zurück. »Sprechen Sie etwa von unserem letzten Begegnung, als ich mich diesem Trupp maskierter Meuchelmörder stellte, damit Sie und Ihre kleine Freundin entkommen konnten?« Fanny schluckte. Es stimmte. Weidring hatte Tilde und ihr damals das Leben gerettet, sozusagen. Diese Meuchelmörder waren doch nur wegen ihnen hinter uns her, nur weil sie sich mit dem dunklen König und seiner Geheimgesellschaft angelegt haben, weil es ihnen nicht gepasst hat, dass er ihnen ihre Pfünde streitig macht. Weidring erhob sich erstaunlich schnell und kam auf Fanny zu. Sie wich keinen Schritt zurück, sondern wartete, bis er direkt vor ihr stand. Für einen Moment schien er es zu genießen, auf sie herabzublicken. Sie hielt seinen Blick zunächst stand, fixierte das schwarze Barthaar, das an manchen Stellen schon grau war, und versuchte, den fast schon vertrauten Geruch seines Eau de Cologne nicht angenehm zu finden. Bevor sie errötete, sah sie rasch zur Seite. Er schien ihre Nervosität durchaus zu genießen. »Sie können mir nicht weismachen, dass Sie sich nur ein armes Opfer der Umstände betrachten, meine Liebe. Hätte ich je Notiz von Ihnen genommen, wenn Sie nicht auf mein Fest im Palais Coburg geschlichen hätten, um dort zu ermitteln? Und wenn Sie nicht selbst einen Groll gegen die Gesellschaft hegen würden, warum haben Sie dann kürzlich wieder Ihre Kreise gestört, ganz ohne mein Zutun?« Fanny setzte an, um zu widersprechen, aber die Worte blieben ihr im Halse stecken. »Sie wissen, wovon ich spreche. Die Auwaldmorde.« Fanny sparte sich die Frage, woher das er schon wieder weiß. »Hätte ich gewusst, dass der Mörder etwas mit der Gesellschaft zu tun hat, hätte ich...« »Was? Die Morde unaufgeklärt gelassen? Ihr feines Näschen nicht noch tiefer in dieses verlockende forensische Rätsel gesteckt?« Er lachte. »Sie leiden an einem pathologischen Mangel an Furcht. Das macht sie so interessant.« Er beugte sich zu ihr und ergriff ihre Hand, bevor sie sie wegziehen konnte. »Oh«, sagte er wieder und besah sich ihren Verlobungsring mit mildem Interesse. »Vielleicht hätte ich ihn, werten Herrn Inspektor, doch töten sollen. Ich mag es nicht, wenn jemand sich etwas nimmt, was mein sein sollte.« Fanny stieß ihn mit dem Finger gegen die Brust. Weidring stöhnte und krümmte sich. »Stellen Sie sich nicht so an«, zischte Fanny. »Sie!« Fanny beobachtete, wie Weidring sich mit schmerzverzerrter Miene an die Brust griff. »Sie sind verletzt«, flüstert sie. »Immer noch!« Weidring presste die Lippen zusammen und richtete sich auf. »Manche Wunden brauchen ihre Zeit«, krächzte er. »Aber zumindest die kleinen Parasiten in meiner Lunge, die Sie damals so treffend diagnostiziert haben, bin ich mittlerweile losgeworden.« »Das tut mir leid«, erwiderte Fanny kühl. »Ich hätte mir gewünscht, dass Ihre Lungenwürmer Sie etwas länger begleiten.« Sie atmete tief durch und wartete, bis seine Schmerzen nachzulassen begannen und er sich wieder aufrichtete. »Was wollen Sie von mir? Ich hatte ihr Wort, dass sie mich in Ruhe lassen würden. Weidring schloss für einen Moment die Augen. Wir leben in schwierigen Zeiten, meine Liebe, meinte er. Man hat das Gefühl, die Welt wartet nur auf einen Vorwand für einen Krieg. Falls Sie erwarten, dass ich daran etwas ändere, ich, Jungassistentin an der Gerichtsmedizin, keine Kaiserin, also verschonen Sie mich mit Ihren Spielchen. Weidring hob das Kinn und öffnete ein silbernes Etui, das in seiner Brusttasche steckte. Langsam holte er eine Zigarette daraus hervor, zündete sie an und nahm einen tiefen Zug. »Keine Sorge«, erklärte er, »ich bin nur gekommen, um Sie zu warnen, nicht um Sie zu rekrutieren.« »Wovor denn?« Weidring nahm einen weiteren Zug und betrachtete sie mit einem halben Lächeln. Auf dem diplomatischen Parkett Wiens findet gerade ein seltsamer Tanz statt, dessen Muster ich noch nicht ganz verstehe. Fanny schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist alles? Sie sollten das jemandem erzählen, der sich dafür interessiert.« »Oh, ich denke, dahinter steckt mehr, als das Auge sieht«, meinte Weidring. »Man hat mir zugetragen, dass sich der vermehrt ranghohe Russen nach Wien begeben, ohne dass es einen augenscheinlichen Grund für eine Anreise gibt. Sie nehmen an Bällen und Festen teil, doch wenn Sie mich fragen, steckt etwas anderes dahinter. Es tut mir leid, aber mich interessieren solche Dinge nur, wenn jemand tot ist und ich ihn obduzieren darf.« Weidring hob eine Augenbraue. »Abwarten. Sie sind also nur hergekommen, um mir zu sagen, dass sich ein paar Russen in Wien verdächtig verhalten?« Sie lachte. Die Beziehungen zwischen Russland und Österreich-Ungarn waren schon lange abgekühlt und immer wieder hatte sie in der Zeitung ihres Vaters gelesen, dass das Zarenreich der Donaumonarchie mit Krieg drohte. Erst letztes Jahr, während der Annexion Bosniens, wäre es beinahe zur Eskalation gekommen. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal mehr ist. Etwas geht vor sich, etwas sehr Gefährliches, und es hat bereits ein erstes Opfer gegeben.« Fanny hob die Augenbrauen. Im Geiste ging sie die Leichen durch, die in den letzten Tagen an die Gerichtsmedizin geliefert worden waren. Ein erdolchter Ehemann und eine einer missgünstigen Kollegin erschlagene Probiermamsell. Schwer vorstellbar, dass Weidring eines dieser Toten meinte. »Oh, die Leiche wurde nie in die Obhut ihrer zarten Hände übergeben. Es war die Frau eines französischen Diplomaten, eine delikate Angelegenheit. Vorgeblich scheint sie sich vergiftet zu haben, ein tragischer Selbstmord.« »Wieso hat man sie zur Abklärung nicht obduzieren lassen? Die Sache schien allen Beteiligten so eindeutig und heikel, dass man darauf verzichtete. Und das Giftfläschchen selbst stand auf einem handgeschriebenen Abschiedsbrief.« »Das klingt tatsächlich nach Selbstmord. Ungewöhnlich nur, dass mir die Dame bekannt war. Sie war in besseren Zeiten in meinem inneren Kreis und wir haben ab und zu...« »Bitte sparen Sie mir die Details. Dabei bin ich mir so sicher, dass Sie sich jedes davon genießen würden.« »Gewiss nicht. Jedenfalls war die gute Madame Latour von fröhlicher Gemüt, etwas einfach gestrickt, wie ich damals feststellte. Zwei Dinge, die ich nicht zu den Umständen ihres Ablebens passen.« »Welches Gift hat sie denn benutzt?« »Endlich die Frage!« Weidring nahm wieder auf dem Stuhl ihres Vaters Platz und wartete, bis Fanny sich ihm gegenüber gesetzt hatte. »Ihr Mann leidet unter schwerer Melancholie, die niemand heilen kann. Ein Spezialist empfahl ihm eine Arznei namens Lithium«, flüsterte Fanny. »Früher hatte man es nur als Gichttherapeutikum eingesetzt, ehe der Arzt Fritz Lange mit dieser Therapie beachtliche Erfolge bei Melancholikern erreicht hatte. Die Dosierung ist heikel, ein wenig zu viel und es kommt zu Vergiftungserscheinungen.« Weidring nickte ihr zu. »Gutes Mädchen.« »Kaum jemand weiß das«, meinte Fanny kopfschüttelnd. »Wieso hätte sie dieses Medikament wählen sollen, um sich zu suizidieren?« Weidring ließ seinen Blick auf ihr ruhen. »Ich warte weiterhin auf den Tag, an dem Sie mich enttäuschen.« Er legte seine Zigarre in den silbernen Aschenbecher ihres Vaters und verschränkte die Finger. »Der Zufall will, dass Madame Latour am Tag vor ihrem Verscheiden einen Empfang der russischen Botschaft beiwohnte. Ein wunderbares Fest. Es wurde getrunken, gelacht, nur die Creme de la Creme. Es schien, als habe sie sich prächtig amüsiert. Und am nächsten Tag war sie tot. Wo ist die Leiche denn jetzt? Fragte Fanny. Eine Obduktion schien ihr sinnvoll. Sie könnte nach Spuren von Gewalteinwirkung suchen, falls jemand sie gezwungen hatte, den Brief zu schreiben und aus Lithium zu schlucken. Auf dem Weg nach Paris, wo ihr Mann sie morgen beisetzen lassen wird. Fanny schürzte verärgert die Lippen, egal ob die Information von Weitring kam oder nicht. Es ärgerte sie, dass diese Geschichte niemals aufgeklärt werden würde. Ich verstehe immer noch nicht, was Sie von mir dann wollen. Ohne eine Leiche kann ich nichts tun. Ach, meine Teure, im Gegensatz zu mir gehen Sie davon aus, dass dieser Tanz schon beendet wäre. Mein Gefühl sagt mir, er hat erst begonnen. Und niemand kann voraussehen, wie er enden wird. Sie meinen, es könnten noch weitere Leute umgebracht werden? Wer weiß. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Die Abgründe der Menschen reichen oft tiefer, als man denkt. Er schenkte ihr einen lauernden Blick. Davon verstehen Sie doch etwas, nicht wahr? Bei all den Morden, die Sie gesehen haben? Fanny wich seinen Blick aus. Warum erzählen Sie mir das? Es könnte Ihnen egal sein, für die Welt da draußen sind Sie tot. Das ist es. Weitring erhob sich und schlenderte langsam hinter sie. Bevor Fanny sich zu ihm umgedreht hatte, legte er ihr die Hände auf die Schultern. Aber ich weiß, dass es Ihnen nicht egal ist. Er begann, seine Finger in die Haut unter ihre Bluse zu graben und sie sanft zu massieren. Lassen Sie das, fauchte sie, als ob sie etwas dagegen tun könnten. Für einen Moment schoss Fannys Blutpuls in die Höhe. Es war nicht das erste Mal, dass Weitring zudringlich wurde, und diesmal hatte sie nichts, womit sie sich wehren konnte. Sie können immer noch dieser biederen Existenz entfliehen, wissen Sie? Glauben Sie mir, es wäre ein so viel intensiveres Leben als das, was Sie erwartet, wenn Sie nichts anderes mehr sind als die Gattin irgendeines kleinen Polizisten. Fanny entzog sich seiner Berührung, besser seine Gattin als ihre Geliebte. Nun, er streichelte mit seinem Handrücken über ihre Wange, dann bleibt es wohl bei heute Nacht. Wann erwartet sie ihren Herrn Papa zurück? Fanny sprang mit hochrotem Kopf auf. Raus hier, sofort! Weitring breitete die Arme aus. Kommen Sie, Sie wissen, es wäre unvergesslich. Fanny nahm einen Porzellanmops vom Esstisch und warf ihn nach Weitring. Er wich dem Geschoss elegant aus und beobachtete, wie der Mops gegen die Wand prallte und mit einem Klirren in tausend Stücke zersprang. So ungezogen, fast als möchten sie bestraft werden. Fanny öffnete den Geschirrschrank und griff nach einer bronzenen Kaiser-Franz-Josef-Büste. »Verschwinden Sie«, zischte sie. Weitring grinste, dann hob er seinen Hut auf. »So sehr ich das hier auch genieße«, erklärte er, »so möchte ich von einigen Leuten in meiner Stadt lieber weiterhin für tot gehalten werden.« Fanny spürte das schwere Metall in ihrer Hand, und dabei könnte ich helfen. »Ach, meine Liebe!« Er machte ein paar Schritte in Richtung Flur, wenn sie nur wüssten, wie sehr sie dieser verpassten Gelegenheit nachtrauern werden. Er trommelte mit den Fingern gegen die Blumentapete an der Wand, vorausgesetzt, sie überleben so lange. Fanny hob eine Augenbraue. »So lange überlege ich gewiss noch.« »Nun denn«, Weitring richtete sich auf, »ein Teil von mir ist gespannt, wie weit Sie in dieser Sache kommen werden. Vergessen Sie dieses Ding nicht.« Fanny nickte in Richtung des Apparats, aus dem noch immer leise Musik drang. Weitring lächelte. »Ein verfrühtes Hochzeitsgeschenk, damit Sie sich oft und gern an mich erinnern.« Er schlenderte zur Tür und wandte sich noch einmal nach ihr um. »Passen Sie auf sich auf. Wer so tief in den Schatten vordringt, wird hineingezogen.«